Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 verliert in einem zumindest in der ersten Halbzeit sehr unterhaltsamen Spiel mit 3:1 in München und liegt mit weiterhin 19 Punkten nun auf Platz 10 der Tabelle. Über das Spiel in München, das kommende Heimspiel gegen Hoffenheim und natürlich über unsere Trainingsplätze müssen wir sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Und wir fangen erstmal in einer kleinen Dreierrunde an, vielleicht wird die noch größer im Laufe der Sendung. Ich freue mich, dass Lutze da ist. Moin Lutze.
Ja, hallo Tobi, grüß dich.
Und Tim Block ist da. Hi Tim.
Hallo, hallo Tobi, hallo Lutze.
Jungs, vielleicht kommt noch einer. Müssen wir mal schauen, ob das noch passt. Dann nehmen wir ihn mit dazu. Ansonsten sprechen wir drüber. Ja, wie angekündigt, über das Spiel in München. Tim, du warst nicht da. Lutze hat es noch nicht gesehen im Fernsehen so richtig. Und ich war vor Ort und habe auch nichts erkannt, weil wir am Arsch der Heide saßen, ganz oben unterm Dach. Wird ein super Talk über die ganze Geschichte. Nein, Tim, du hast es im Fernsehen gesehen.
Genau, richtig.
Ja. Na, Gott sei Dank, wenigstens einer mit bestem Blick auf alles, der vielleicht auch dann erklären kann, was da so passiert ist während der ganzen Videoschiedsrichtergeschichten. Das war ja dann doch wieder das ein oder andere Mal. Ich glaube, bei Hannover vorher gar nicht so oft, also zumindest gefühlt, waren wir gar nicht so oft mit Videobeweisen, ja, positiv oder negativ betroffen, oder? Erinnere ich mich da falsch, Tim?
Nee, ich glaube, wir hatten auch schon mal im Vorfeld schon mal irgendwie drüber gesprochen, glaub, 2-3 Mal Gladbach auf jeden Fall, denn das Heimspiel gegen Schalke 04 und noch ein drittes Mal, bevor wir nach München gefahren sind, meine ich, noch einen Videoassistenten mit dazu genommen, aber an und für sich relativ verschont geblieben bisher und dafür haben wir es ja dieses Mal dicke bekommen.
Doppelt und dreifach und wie oft nicht auch. Lass uns anfangen, vielleicht einen Blick auf die Aufstellung werfen, war jetzt gar nicht so überraschend, zumindest, dass man hinten es mit einer Fünferkette versucht und Schmiedebach und Bakalotz davor war wahrscheinlich auch mehr oder weniger selbstverständlich, weil Schwegler ja verletzt ist. Und vorne dann Benchop und das war die bisschen Überraschung, oder Lutze, die Aufstellung war jetzt nicht so mit zu rechnen, oder?
Vorne. Ja, also Benchop vor allen Dingen hat mich dann im Nachgang, als ich es gehört habe, wir kommen ja auch später nochmal dazu, er hat ja auch noch sogar ein Tor gemacht. Ja, es hat mich dann schon überrascht, als ich dann so über Handy mitbekommen habe, 1-1 und Benchop als Torschützen, da hat es mich schon überrascht, dass er spielt. Aber ja, gut, wir sind nun personell auch ein bisschen ausgedünnt, sage ich mal, und warum dann nicht mal ihn spielen lassen, ne?
Tim, die einzig sinnvolle Variante gegen die Bayern so anzutreten, möglichst viel hinten zukleistern und hoffen, dass nicht so viel passiert?
Ja, und, in der aktuellen Situation denke ich auf jeden Fall. 5-4-1 gespielt, relativ massiv in der Defensive. Das, glaube ich, hätten viele Trainer in der Situation gemacht. Ob es jetzt nur mit dem Personal so hätte sein müssen, ist eine andere Frage. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass aktuell vorne wie hinten und so ein bisschen die Alternativen ausgehen. Da wird sicherlich im Winter auch nochmal ein Ernstwörtchen miteinander zu sprechen sein. Aber im Großen und Ganzen hätte ich es vermutlich ähnlich gemacht, wenn vielleicht ein bisschen ein Tick offensiver. Aber man muss nochmal auch aus dem Spielermaterial eine Formation aufs Feld schicken, die das zu Erwartende hinauszögert. Und das haben sie eigentlich, also von der Grundidee haben sie schon was dabei gedacht.
Ja, aber also das zu erwarten, da hast du sicherlich vollkommen recht. Jetzt kommt Tobi Krause mit in die Runde. Hallo Tobi.
Tobi.
Guten Abend.
Ah, Abend. Da ist er.
Entschuldigt mir, ich war später zu Hause, als ich vorhatte. Ich komme gerade quasi rein.
Du bist ganz außer Puste. Und wir sind schon live drauf, also nicht ganz live, aber wir nehmen zumindest schon auf. Aber umso schöner, dass es geklappt hat, Tobi. Servus.
Hi.
Hast du das Spiel gesehen?
Klar,
im Fernsehen. In seiner ganzen vollen Schönheit.
Nein.
Nein.
Also Schönheit fand ich jetzt nicht.
Ach so, ne? Okay. Wir sind gerade so in der Anfangsphase und stolpern uns so ein bisschen durch die Chancen der Bayern. Da waren ja einige dabei. Vidal hatte da einen Pfostenschuss und Schauner hatte ein, zwei Mal die Finger mit im Spiel. Und Tim sprach gerade von das vermeiden, was man nicht vermeiden kann oder beziehungsweise was zu erwarten war. Und das ist dann halt das 1-0 gewesen in der 17. Minute. Und da war es Vidal, der nach einer Flanke von Müller Kopfball gegen die Laufrichtung vom Torwart gemacht hat und dann war es drin. Tobi, sei ja ehrlich, 1-0 fällt, 17. Minute und du denkst, ob wir das unter 6 hier hinkriegen?
Das stimmt, aufgrund auch der ersten Minuten. Ihr habt ja schon über die Chancen gesprochen. Das ist, das waren schon so ein paar. Und ich hatte das Gefühl, 96, ich hätte ja gehofft, dass wir versuchen, mutig aufzutreten, ne? Hatten wir ja vor dem Spiel gesagt. Dass wir unser Heil auch ein bisschen in der Offensive suchen, das spiegelte sich jetzt nicht ganz wieder auf dem Platz. Der Trainer sah das also offensichtlich anders. Und du kriegst es, und das hat man gesehen, gegen die Bayern dann auch nicht unbedingt 90 Minuten immer verteidigt. Und wenn du dann noch die Situation hast, dass du nicht so viel Zugriffe dann auch im Mittelfeld hast. Ich fand, im Zentrum waren wir extrem schwach und auch auf den Außenpositionen kannst du besser verteidigen und hast dann noch, wie ich fand, bei dem Tor auch einen Torwart, der nicht energisch genug und entscheidend genug zur Sache geht, dann geht so ein Ball halt auch rein.
Definitiv. Also hat mich jetzt auch nicht groß überrascht, als das 1-0 gefallen ist. Wir waren, glaube ich, gerade 10 Minuten auf unserem Platz, weil die Einlasssituation in München dann vielleicht doch ein bisschen Potenzial zur Verbesserung hat, aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es hat dann auch wirklich nur noch so 7 Minuten gedauert, glaube ich, bis dann das 2-0 fiel, beziehungsweise es fiel und dann wurde es zurückgenommen. War eine Flanke auf Lewandowski in die Mitte, der ihn dann reinmacht. Er stand im Abseits, Tim. Jetzt habe ich, ja, da habe ich hinterher, also im Stadion konnte ich es natürlich nicht sehen, da habe ich mich dann nur gefreut, nachdem das Tor zurückgenommen wurde. Aber jetzt habe ich hinterher, glaube ich, auf Sport 1 die Zusammenfassung gesehen und da polterte der Reporter los von wegen, ja, es ist so knapp gewesen, sowas kann man dann auch, wenn es richtig ist, kann man das dann vielleicht auch einfach mal lassen, das Tor. Und dann kann man das auch geben, auch wenn er Zentimeter im Abseits stand. Wie siehst du das?
Also es wundert mich in erster Linie mal nicht, dass ein Sport1-Reporter sich über eine Schiedsrichterfehlentscheidung gegenüber der Bayern sich echauffiert. Das ist schon mal das Erste. Also das liegt in dem Blut. Und zweitens gibt es jeden Spieltag in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga immer sauenge Szenen. Und da würde ich jetzt nicht so eine große Glocke hängen. Also natürlich war das sehr, sehr eng und man kann sicherlich im Zweifelsfall dann für den Angeklagten, in dem Fall Lewandowski, entscheiden. Aber ich finde, dass der Schiedsrichter grundsätzlich nicht wirklich eine richtige Linie hatte, die man in seiner Entscheidung nachvollziehen konnte. Insofern geht das für mich in Ordnung. Es war sehr eng, ja. Und wir dürfen uns sicherlich auch nicht beschweren, wenn er dann die Fahne unten lässt oder wenn man sich dann dagegen entscheidet, das Tor nicht zu geben. Insofern, ja. Aber ich denke mal, daran hat es ja sicherlich auch nicht gelegen am Ende.
Nee, definitiv also, nicht. Lutze, jetzt ganz unabhängig von dem Spiel, aber ich meine, dafür ist der Videobeweis doch da, um am Ende auch zu sehen, okay, der stand 6 Zentimeter im Abseits. Und dann ist es halt Abseits. Also, ich weiß nicht, 6 Zentimeter sind 6 Zentimeter.
Ja, im Endeffekt gebe ich dir recht. Wenn ich den Videobeweis habe und ich befrage, dann muss er auch korrekt laufen.
Ja,
und ich finde das grundsätzlich ein bisschen lächerlich, wie das ganze System so eingeführt ist mit diesen was weiß ich, krassen Fehlentscheidungen oder diese ganzen Titulierungen da. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie es genau da betitelt haben. Also ja, also ich bin da eher bei den, wenn ich an Football denke, Amerika, da gibt es die Möglichkeit, dass es klar definiert. Man kann es checken lassen mit einer bestimmten begrenzten Anzahl und dann soll man es noch checken lassen und dann hätte man auch eine Regelung.
Ist eine Alternative, in der Tat. Hat aber auch seine Nachteile natürlich, aber welches System hat keine Nachteile? Ich glaube, es war dann der direkte Gegenzug, oder Tobi? Täusche ich mich da?
Das ging relativ flott dann, ja.
Ne?
Also wenn es nicht der direkte Gegenzug war, war es zumindest aus dem Gegenzug resultierend, möchte ich mal sagen, dass Felix Klaus mal einen Elfer bekommt.
Ja, und
nee, das ist auch nicht sein erster und auch
nein,
das völlig berechtigt.
Völlig berechtigt, also.
Völlig berechtigt. Gibt es gar keine Diskussion. Lieben Gruß an Frank Buschmann, den ich übrigens einen ganz furchtbaren Live-Kommentator fand.
Was hat er gemacht? Ganz,
nein, stimmt. Grundsätzlich, also erstens über das Abseits hat er sich ähnlich geäußert, wie du erlebt hast bei Sport 1. Also das ist erstmal, wollte er gar nicht wahrhaben, dass es Abseits ist, auch nicht in der Verlangsamung, in der man es doch deutlich, er war halt mit dem Körperteil weiter vorne, das ein Tor erzielen darf, dann ist es abseits und dann ist das Thema auch erledigt. So, das hat er schon nicht verstanden und dann hat er auch beim Elfmeterpfiff eigentlich fast schon gezweifelt, dass man da pfeifen muss. Und es gab so einige Szenen. Ich mochte ihn wirklich gerne als Football-Kommentator, muss ich dazu sagen. Da mochte ich auch seine affektierte, übertriebene Art. Die hat mir da gefallen, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn aber, hat nichts mit deiner Frage zu tun, ich finde ihn aber als Fußball-Kommentator absolut unangenehm. Wäre er mal bei Schlag den Raab, Star, Händler, wen auch immer geblieben, das kann er gut machen. Da ist er Samstagabend tauglich, Fußball, ach nee, lieber nicht, da reicht mir schon der Wolf-Fuß. Also das ist nochmal eine Steigerung und ist nicht so meins so. Aber zum Thema, ganz klar, Felix Klaus legt sich den Ball vor, Ulreich stoppt ihn unfair, vor allem Elfmeter, wunderbar.
Und gelb.
Das lässt sich mal drüber streiten.
Ja, ist das so? Also um mich rum haben sie alle geschimpft im Stadion, das muss doch rot geben.
Ja, muss es das. Es ist halt ja,
genau.
Es ist jetzt, also wenn der Klaus an ihm vorbei ist, ist es doch ein relativ spitzer Winkel, ne? Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich dann die Verhinderung einer ganz klaren Torchance ist, um eine rote Karte zu geben. Ich glaube, rot. Ich hätte mich über Rot gegen uns aufgeregt. Und das ist immer so ein bisschen mein Maßstab. Wenn ich der Meinung bin, ich rege mich über eine Entscheidung, wenn die gegen uns getroffen worden wäre, auf, dann ist sie vielleicht nicht ganz richtig. Und hätte das Chauner getroffen, er hätte Rot bekommen, wäre ich auch außer mir gewesen. Sodass ich glaube, Gelb ist in Ordnung. Man hätte vielleicht auch Rot geben können, ist aber für mich kein Muss. Und auch daran ist es dann letzten Endes auch nicht gescheitert.
Aber ist das nicht die
Entschuldigung.
Ja, Tim, bitte, schieß los.
Ist nicht die Doppelbestrafung abgeschafft worden, also dass der Keeper, der in dem Fall die Rolle des Täters übernommen hat, nicht mit Rot vom Platz gestellt werden darf, da sowieso schon auf 5 Meter entschieden worden ist.
Außer er geht unsportlich oder grob unsportlich oder wie auch immer da die Grenze ist, genau. An die ganze Geschichte rein. Und das ist er eigentlich immer nur dann, wenn der Ball nicht ansatzweise mehr zu erreichen ist. Und das ist, glaube ich, der schmale Grat, den wir da haben, dass wir sagen, er ist wenigstens noch Richtung Ball gegangen. Natürlich war der Ball viel zu weit weg, weil Klaus den da ja auch fast weggebolzt hat. Ich glaube, es war in Ordnung, da keine rote Karte zu geben, weil es ja, er ist jetzt nicht mit beiden Beinen voran aufs Knie geflogen. Dann muss es natürlich, unabhängig davon, dass es auch einen Elfmeter gibt, muss es halt eine rote Karte geben, weil das unsportlich, grobes, was weiß ich, also auf jeden Fall was Böses war. Und das war es in dem Fall nicht. Er hat ihn jetzt nicht mit dem Mörder-Kombo-Todestritt da zu Fall gebracht, sondern halt, ich sag mal, mit einer normalen Situation, die es im Fußball halt immer wieder gibt. Auch wenn das alles ziemlich schnell abgelaufen ist und es auch ganz schön spektakulär aussah, wie Klaus dann Richtung Grundlinie flog. Aber gut.
Das liegt aber an Klaus.
Also selbstverständlich, weil Klaus so schnell ist. Nein, weil Klaus so schnell ist.
Ja, ne? Also schnell liegt, meinst du.
Ich glaube, Felix Klaus konnte selber gar nicht fassen, dass er jetzt wirklich einen echten Elfer kriegt.
Gegen Bayern, oh Gott, so ein schöner
Tag. Und da hat er sich noch ein bisschen weiter gedreht.
Ja, vielleicht. War auf jeden Fall, ja, da war, also es war wenig Stimmung im 96-Gästeblock, aber da war Stimmung, muss ich sagen, die dann auch kurz anhielt, als Niklas Füllkrug und ich habe den Leuten um mich herum gesagt, der denkt nicht nach, der schießt ihn einfach rein. Und dann hat er das auch gemacht. Und natürlich schießt Fülle ihn einfach rein, weil er nicht nachdenkt. Und dann war das Problem, dass er dann zurückgepfiffen wurde und dann beim zweiten Mal auch nicht nachgedacht hat und in die gleiche Ecke geschossen hat. Aber zurückgepfiffen. Also Tim,
ja.
Da laufen 9 Spieler in den Strafraum. 5 Bayern-Spieler, 4 96-Spieler. Muss man das zurückpfeifen? Ist das richtig, das zurückzupfeifen? Müssen wir dann jeden zweiten Elfmeter zurückpfeifen? War das zu viel jetzt? War es so doll übertrieben, dass man es tatsächlich zurückpfeifen musste? Wie siehst du es?
Also ich finde, dann müssten wir auch viele falsche Einwürfe abpfeifen. Wenn wir es jetzt so genau nehmen würden, wie in dem Fall der Schiedsrichter. Das ist genau das, was ich meine. Er hat halt so wirklich nicht so wirklich eine Linie gehabt, nach meinem Empfinden zumindest. In ganz vielen Situationen total überspitzt und sehr genau genommen. Dann andererseits wiederum auch ja, 5 gerade sein lassen oder zumindest mal mit langer Leine gepfiffen. Ich hätte mich natürlich in dem Fall natürlich gewünscht, ganz klar, dass er den Elfmeter nicht zurücknimmt. Aber bei so vielen Spielern innerhalb des 16ers, abgesehen vom Schützen, finde ich, kann man das abpfeifen, aber trotzdem ärgert es mich natürlich sehr, weil es einfach unglaublich blöd ist und sehr kleinlich ist. Es ist im Regelwerk enthalten, dass man demnach dann auch pfeifen muss. Finde es aber sehr überzogen und wie du eben gerade schon sagtest, dann müsste man ja sicherlich mehrere Elfmeter wiederholen lassen. So viel Zeit haben wir gar nicht und so viel Lust haben wir da auch gar nicht drauf.
Lutze,
du aber hast... Also Moment, ganz kurz, das war schon extrem.
Ja, also natürlich extrem.
So viele Spieler, inklusive des Schützen, im Strafraum habe ich noch nie bei einem Elfmeter gesehen. Und dann ist das Argument, da müssen wir jeden zweiten abpfeifen, ist relativ. Also ich sag mal, ich glaube, er hätte nicht abgepfiffen und das hat er beim Wiederholen ja gezeigt. Wenn dann nur einer oder zwei. Aber da waren ja zum Teil welche schon auf Höhe des Schützen. Das musst du abpfeifen. Das musst du abpfeifen in meinen Augen. Da gibt es auch wenig Diskussion. Da ist auch die Regel für mich richtig.
Also was er hätte auch abgepfiffen, wenn er nicht getroffen hätte. Das ist ja die Frage.
Ja,
hätte er ja auch abpfeifen müssen.
Laut Regel ja.
Da hast du recht. Das ist eine gute Frage, Lutze. Ja. Und das stimmt. Hätte er machen müssen. 2-2.
Also laut Regel ist das ganz klar geklärt, wenn da beide in den Strafraum reinlaufen, dann muss er, egal ob er trifft oder nicht, muss er das Ganze zurücknehmen.
Ist es in der Regel nicht maßgeblich, dass es das eigene Team ist?
Nein, es wird unterschieden zwischen die Mannschaft, die quasi den Elfmeter schießt, die Mannschaft, die den Elfmeter gegen sich hat, und es laufen beide rein. Und dann ist es abhängig davon, ob der reingeht oder nicht. Und wenn beide reinlaufen, ist es egal, ob Tor oder kein Tor, dann gibt es eine Wiederholung. Wenn die Mannschaft, die den Elfmeter hat, also den selber schießt, reinläuft und es gibt ein Tor, muss natürlich auch wiederholt werden. Geht es nicht rein, das Tor, gibt es einen indirekten Freistoß. Und wenn die andere Mannschaft, die quasi verteidigt, also wo der Torwart im Tor steht, wenn die reinlaufen und der Stürmer schießt oder der angreifende Spieler schießt den Ball ins Tor, dann gilt das Tor. Aber auch nur, wenn nur die verteidigende Mannschaft, also in dem Fall die Bayern, wenn nur die Bayern reingelaufen werden und der schießt den rein, gibt es ein Tor, schießt er nicht rein, gibt es eine Wiederholung. So ist die Regel.
Okay.
Super Regel übrigens.
Ja,
also mir war das in der epischen Breite gar nicht bekannt und das war eine große Diskussion, dass die Bayern einfach reinlaufen oder dass dass es dann grob unsportlich wäre, aber das wäre dann gar nicht abgepfiffen worden. Also super, dass du das hier aufklärst.
Ja, aber also ja, wir sind uns doch einig, dass immer jemand reinläuft. Und ich glaube aber am Ende ist das entscheidend, was Tobi gesagt hat. Da standen bestimmt 4 Leute auf Höhe des Elfmeters.
Das war echt heftig, du.
Nachdem ich es mir angeguckt habe im Fernsehen, habe ich gesagt, ja, musst du zurückpfeifen. Und nein, du musst nicht jeden zurückpfeifen, wo einer einen halben Schritt im Strafraum steht. Auch das müsstest du laut Regelwerk, aber das finde ich dann auch nicht zwingend angebracht. Aber in dem Fall, ja, irgendwie war es schon okay. Lutze, Fülle hat...
Dann hätte er aber den zweiten auch wiederholen müssen.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Denn da ist mindestens Hummels reingelaufen, der dann ja sogar noch eingreift und mit dafür sorgt, dass geklärt wird. Und ich glaube, von uns keiner.
Ja, das ist echt schwierig. Wobei
Sané war auch schon drin.
Ja, wahrscheinlich gibt's so eine interne Schiri-Anweisung, alles bis 3 Leute ist in Ordnung oder so, keine Ahnung. Lutze, Fülle denkt dann auch beim zweiten nicht nach und holzt ihn in die gleiche Ecke. Im Stadion haben wir immer alle gesagt, der hat ihn auch schwach geschossen, aber im Fernsehen sah es so aus, als wenn er den sogar mit ordentlich Bums geschossen hat und Ulreich den einfach nur gut gehalten hat.
Ja gut, ich hab eine Zusammenfassung kurz gesehen, 4 Minuten oder was das da war. Da hatte ich so den Eindruck, dass er nicht ganz so platziert war. Also dass er klar die gleiche Ecke und dann nicht ganz so ins Eck reinzimmert. Ja, der Ulreich hatte auch gerade ein bisschen einen Lauf, ne? Das muss man ganz, ganz klar ja auch so sehen. Und klar, also als Schütze bist du natürlich in der Bredouille. Was machst du jetzt? Haust du wieder in die gleiche Ecke rein? Und das geht schief, sage ich jetzt mal, dann bist du der Depp, ne? Auf der anderen Seite, es ist halt, wenn es einmal geklappt hat, warum soll es nicht das zweite Mal klappen? Also, ja, ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, das, was man sich als Elfmeterschütze echt nicht wünscht, dass ich das Ding wiederholen muss. Und ich glaube, da gehen ja auch etliche von diesen zweiten Elfmeter nicht rein.
Ja, ich glaube auch, da ist die Quote relativ hoch. Tja, machst du nichts, ne? Also wäre das 1-1 gewesen zu dem Moment, war es dann dementsprechend nicht. Aber kurz danach war es dann soweit, dass Felix Klaus eine Ecke geschlagen hat und Charlie Benchop von der Grundlinie sich gelöst hat zum Fünfer und einfach mal ein Kopfballduell gegen Lewandowski gewinnt, Tim. Dickes Ding.
Ja, das war übrigens das einzige Kopfballduell, das er gewonnen hat, das ganze Spiel. Ich habe extra nachgeschaut. Also, ja, natürlich. Ich habe noch während des Spiels und auch im Vorfeld, als die Aufstellung bekannt gegeben wurde, habe ich so ja nicht geschimpft und auch nicht gemeckert, aber ich habe so gedacht, mit Füllkrug und Benchop. Naja, gut, okay. Der Trainer wird sich dabei was gedacht haben oder auch eben nicht. Aber in dem Fall gibt ihm das ja irgendwo auch ein kleines bisschen recht. Sehr schöne Geschichte, auch in der 35. Spielminute das Tor geschossen. Freut mich für ihn sehr, hat also seit langem keinen wirklichen Erfolg mehr feiern können. Startelf-Einsatz, dann auch noch ein Tor gegen Bayern München in der 35. Minute. Die Geschichte zu der Zahl 35 kennt ihr wahrscheinlich.
Erzähl sie uns.
So wie ich sie zumindest erzählt bekommen habe, hat die 35, also sprich auch seine Rückennummer, eine ganz besondere Bedeutung in dem Leben von Charles und Benchop. Und zwar ist sein Vater im Alter von 35 Jahren verstorben. Und um ihm dauerhaft zu gedenken, hat er sich bereits schon bei Fortuna Düsseldorf für die Rückennummer 35 entschieden. Und macht dann diese Jubelgeste mit beiden Zeigefingern Richtung Himmel zeigend, um das Tor seinem verstorbenen Vater zu widmen. Und dass dann auch noch das Tor des Spielers mit der Rückennummer 35 in der 35. Spielminute gefallen ist, ist natürlich dann eine sehr schöne Geschichte. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass er sehr, sehr lange nicht mehr ein Teil der ersten Elf war. Und das freut mich persönlich für ihn sehr, weil ich glaube, dass das ein echt richtig, richtig, richtig cooler Typ ist und herzensguter Mensch. Und für den freut es mich sehr.
Tobi, in der Tat eine schöne Geschichte mit Benchop. Ich glaube, seit Oktober 2015 das erste Mal mit einer Startelf. Sehen wir den jetzt öfter?
Oh, das zeigt einfach, dass der Hannover 96 ein Kaderproblem hat. Ja, es tut mir leid. Ich muss da jetzt den Spielverderber spielen in diese rührselige Geschichte. Ich freue mich auch für ihn persönlich. Alles wunderbar. Aber also, wir müssen ganz ehrlich sein, Charlie Benchop ist nicht und wird nicht unser Heilsbringer und kann auch die Offensivprobleme nicht lösen, wenn sich da jemand verletzt. So, das ist eine schöne Geschichte, eigentlich schon weggeschrieben, eigentlich schon sollte verkauft werden. Dresden war ja da dran und alles und macht dann hier das Tor in München. Alles wunderbar, aber es zeigt halt einfach, dass wir zu dünn aufgestellt sind, dass es zwingend notwendig ist, im Sturm in der Winterpause qualitativ nachzulegen. Quanti und qualitativ nachzulegen. Da brauchen wir einfach einen Spieler, der dann in die Bresche springen kann, wenn, so wie jetzt Jonatas langfristig verletzt ist und Harnik auch nicht beisammen ist, dann bist du mit Füllkrug und Benchop einfach, das ist zu wenig.
Aber Tobi, da muss ich nachhaken. Du sagst es, Jonatas, Harnik und dann noch Füllkrug und Benchop. Da hat man schon vier Leute. Natürlich, ist doof, wenn es passiert, dass das die Nummer 1 und die Nummer 2, so nenne ich die beiden jetzt einfach mal, Jonatas und Harnik, wenn die beide ausfallen und der eine davon zumindest auch länger, ist eine doofe Kombination, aber man kann ja auch nicht von Anfang an auf jede Eventualität vorbereitet sein und den Kader so dick aufblähen, dass man dann sagt, ja, jetzt haben wir noch einen dritten Stürmer, der ungefähr auch das Niveau Jonatas und Harnik hat, dann kommt ja auch irgendwann auch Unmut auf und es kostet wahrscheinlich auch alles ein Schweinegeld.
Das ist ja richtig. Ich brauche aber nicht das Niveau von Hirschi Kaufmann. Also, es ist einfach eine Qualitätsfrage. Und da sind wir zu dünn. Niklas Füllkrug ist gut, von der Bank zu bringen im Moment. Da hat er
einen ganz guten Lauf.
Bitte?
Gerade noch die Kurve gekriegt. Was sagt er jetzt?
Aber okay. Ja, also, den von der Bank zu bringen, da hat er einen ganz guten Lauf. In der Startelf hat er nichts verloren. Tut mir leid. Also, da ist er nicht Bundesliga-tauglich. Das ist jetzt ein hartes Urteil, aber so sehe ich das. Und wir kriegen auch nicht in jedem Spiel einen Elfmeter. Ach, und jetzt hat er ja auch einen verschossen. Also, diesen Bonus hat er jetzt auch nicht mehr. Und Charlison Benchop ist halt Charlison Benchop. Ist ein lieber netter Kerl, hat aber qualitativ, hat halt nie gereicht. So, also brauchen wir da was Besseres. Und, ich denke auch, dass der Trainer schon im Sommer hätte was Besseres haben wollen. Und dass man da natürlich auch aus Vernunft sagt, wir können den Kader nicht so aufblähen, das kostet alles Geld. Alles verständlich. Aber jetzt zeigt sich halt, dass es da nicht reicht. Vor allem nicht, vielleicht reden wir da ja noch drüber, wenn du Trainingsplätze hast, die gesundheitsgefährdend sind. Oh ja. Dann müsstest du eigentlich jede Position vierfach besetzen, um diesen Trainingsplatz dann auch auszugleichen. Und das haben wir jetzt halt gerade. Und wenn dann ein Waldemar Anton in der Innenverteidigung spielen muss, weil sich Philippe verletzt, du mit Florian Hübner anscheinend jemanden hast, der es nicht bringt, was ich sehr schade finde, weil ich fand, dass er in der Rückrunde der letzten Saison eine starke Leistung gebracht hat und eigentlich erwartet hätte, dass er es jetzt schafft bei uns, auch in der ersten Liga. Aber ein Waldemar Anton dann zurückziehen zu müssen, weil du einfach gar keinen anderen mehr hast, den du bringen kannst, weil da noch ein Timo Hübers lauert, der in der zweiten Mannschaft schon überfordert ist und hier nur verpflichtet wurde, weil er mal in der A-Jugend Daniel Stendel jeden Wunsch von Lippen abgelesen hat. Also weiß ich nicht, das ist halt einfach zu wenig. Da brauchen wir auch jemanden. Und Sebastian Meyer hat gezeigt, so wie mir Manuel Schmiedebach, dass wir im Mittelfeld auch jemanden dringend brauchen. Und wenn du die halt nicht hast, dann hast du halt so eine Startaufstellung wie in München.
Ja, du hast den Anfang ja der Sendung nicht mitbekommen und da haben wir natürlich gesagt, dass wir auch noch über die großartigen Fußballplätze rund um Hannover 96 sprechen. Wir sind immer noch beim Bayern-Spiel tatsächlich und mit dem 1:1, was Benchop erzielt hatte, ging es dann in die Halbzeit. Czauner hatte da noch so einen Mega-Reflex, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde sagen, wir sprechen über die zweite Halbzeit gleich nach einer kurzen Pause.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Eben hat Tobi Krause gesagt, dass Füllkrug nicht Bundesliga-tauglich ist. Tobi, solche
schlimmen... Stopp. Für die Startelf nicht Bundesliga-tauglich.
Ja, gut, aber das ist ja das letzte Endes, was wir suchen. Also ein Torwart für die ein Stürmer für die Startelf. Und jetzt habe ich mich schon fast gespoilert auf das, worüber wir gleich sprechen wollen. Lass uns die zweite Halbzeit kurz und knackig machen. Es passierte dann das, was passieren musste, sollte, konnte. Müller hatte dann irgendwann mal über unsere linke Seite zu viel Platz, bringt den Ball rüber zu Coman, der tanzt dann zwei Leute aus und dann legt Hanik im eigenen Strafraum Coman nochmal um und Lewandowski kriegt noch sein Tor des Tages und ist, glaube ich, dann auch glücklich ins Bett gegangen abends. Hat es irgendwen schockiert, überrascht, verwundert, Lutze, dass wir in der zweiten Halbzeit dann das Spiel doch noch verlieren?
Nee, ich habe immer mich gefreut, wie ich dann so über das Handy immer mal nachgefragt habe. Ich war also selber sportlich aktiv, gerade Tischtennisspiel gehabt und habe immer meinen Mannschaftskollegen nachgefragt, auch 96-Fan, wie steht's denn? Und hat er immer gesagt, oh, noch 1:1 und wie viele Minuten sind denn schon? Und irgendwann, ja, man hat immer so befürchtet, ne, irgendwann, und dann sagt er irgendwann, ja, 2:1, gut, und dann, ja, dann hatte ich es auch abgehakt, ne?
Ja, in der Tat. Ist so. Nachdem wir unseren kleinen Schreck verdaut haben, dass unser Zug nicht um 18.20 Uhr, was ja schon sportlich war, fährt, sondern um 17.56 Uhr und dann relativ zügig das Stadion verlassen haben, noch vor dem Elfmeter, glaube ich, das war nämlich dann irgendwie 2 Minuten vorher oder 3 Minuten vorher, sind wir aus dem Stadion geeilt, um noch schnell zum Bahnhof zu kommen. Es hat alles geklappt, alles gut, wir sind wieder zu Hause angekommen. Dann, es war irgendwie so ein bisschen durch nach dem 2:1, hatte ich auch das Gefühl. Möchte mir einer widersprechen? Tobi, Tim?
Nee.
Gut, dann lass uns über das sprechen, über was wir gerade im Off gesprochen haben. Spieler des Spiels wurde ja überall relativ deutlich gewählt. Philipp Czauner, der viele, viele gute Paraden hatte, ist natürlich auch so ein Spiel, wo du als Torwart ja nicht nur glänzen kannst, aber zumindest relativ häufig glänzt, wenn du von den sportlichen 29 Torschüssen, die es gab, relativ viele hältst und dann nur einen Elfmeter reinkriegst und zwei normale Tore, wobei das eine auch unhaltbar war, zumindest das 2:1. Ich glaube, da kann er auch keine Chance. Tobi, du hast du hast dich dazu geäußert im Off gerade.
Ich habe mich geärgert darüber, sag's doch ruhig.
Ja, dann sag mal, warum?
Ja, nein, also Czauner, Spieler des Spiels, ist für mich ein absolutes Unding. Philipp Czauner hat auch in dem Spiel all das gezeigt, warum er für mich nicht die Nummer 1 sein darf. Er hatte eine Szene im Strafraum, wo er fast den Lewandowski den Ball in Fuß spielt. Er lässt die Bälle alle nach vorne klatschen. Er hält überhaupt keinen Ball fest. Das Einzige, was Philipp Czauner hat, abgesehen davon, dass er ein toller Typ, super Charakter, ein hervorragender Mensch ist, ist die Tatsache, dass Philipp Czauner starke Reflexe hat. Das ist das Einzige, was ihn überhaupt legitimiert, ein Bundesliga-Tor hüten zu dürfen. Für mich reicht es dann da noch für die zweite Liga auch als Nummer 1, wobei wir da fußballerisch, das hat Tim eben gerade auch noch schön gesagt, da auch schon unsere Bedenken hatten, die wir hier auch in der Sendung ja schon thematisiert haben. Aber jetzt für die erste Liga haben wir da echt ein Problem, möchte ich sogar gehen. Und ich gehe noch den Schritt weiter und stelle jetzt eine These auf, wenn wir weiterhin Verletzungspech in der Verteidigung haben, vielleicht sogar noch zunehmendes anstelle von abnehmendem und da auch nicht nachbessern auf der Position, wird Philipp Czauner ein Grund sein, wenn er die Nummer 1 bleibt, deswegen wir wieder absteigen.
Lutze, harte Worte.
Ja, es ist ziemlich hart. Das ist ziemlich hart. Ja, ich würde es vielleicht nicht ganz so hart machen. Ich bin auch, schließe mich allerdings auch an, dass ich auch mir ja doch ein paar bessere Leistungen von ihm gewünscht habe. Er kann wahrscheinlich aber nicht mehr. Sodass wir dann sicherlich da eigentlich insgesamt ein Problem haben, weil nun den zweiten Mann, den wir da geholt haben, der ja nun dann es aber auch offensichtlich wohl nicht schafft, ihn abzulösen, das war dann ja wohl auch dann eher ein Fehlkauf. Und ja, wir müssen da dann wahrscheinlich nachbessern. Ich glaube aber nicht, dass wir das in dieser Saison noch machen. Also müssen wir dann gucken, dass wir zur neuen Saison nachbessern. Ich glaube aber nicht, dass auf der Torhüter-Position irgendwas passiert. Also ich glaube nicht, Schauner wird da weiterspielen. Es sei denn, er leistet sich jetzt richtig krasse Böcke nacheinander dann schon. Aber ich glaube schon, dass man mit ihm das Ding jetzt durchzieht.
Tim. Ich finde, dass Esser übrigens gezeigt hat, dass er der bessere Nummer 1 Keeper ist. Jetzt wollen wir, ja, okay, vier Dinger in Bremen, an denen waren nun alle machtlos, aber er, also. Ich finde, Esser strahlt eine Ruhe aus. Der hat eine Ausstrahlung. Wenn der Ball da durch den 16er fliegt, dann ist der Esser da und hat den Ball. Czauner ist für mich Florian Fromlowitz in ein bisschen schlechter und länger. Fromlowitz war auf der Linie auch bockstark. So. Bockstark. Der hat tolle Reflexe gehabt, der hat eine Sprungkraft gehabt, wie so ein kleiner Flo. Immer rauslaufen, absolute Grütze, in der Spieleröffnung genau das Gleiche. Und das macht Czauner auch. Czauner ist nur ein paar Zentimeter länger als Florian Fromlowitz und älter. Das unterscheidet diese beiden Torhüter. Und wir haben es mit Florian Fromlowitz nach der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte gemacht, dass wir ihm eine neue Nummer 1 vor die Nase gesetzt haben. Dann sollten wir das auch bitte bei Philipp Czauner genauso machen. Und ich bin schon der Meinung, dass Michael Esser ausreichend ist.
Tim, siehst du das auch so?
Absolut. Also bei dieser Torwart-Diskussion, da habe ich mich eigentlich schon, eigentlich nachdem die Entscheidung gefallen ist, eigentlich mehr oder weniger ausgeklingt, weil ich glaube, dass das halt keine normale Entscheidung eines Trainers ist. Wie zum Beispiel, wir spielen jetzt mit Oliver Sorg über rechts statt mit Julian Korb, sondern bei der Torwart-Position, da geht es auch darum, so ein bisschen dem Torwart einen Rücken zu stärken, indem man ihm doch noch ein bisschen länger drin lässt. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, dass man dann sagt, am Ende müsste man sicherlich nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Das sehe ich nicht so. Michael Esser ist der deutlich bessere Fußballer. Der Czauner ist, wie ich das schon mal schön sage, ein sehr, sehr, sehr akribischer Mentalitätsfußballer. Aber Michael Esser ist ein akribischer Präzisionsfußballer. Also da kann man sich zumindest darauf verlassen, dass die Bälle, ob sie jetzt halb hoch oder flach oder hoch gespielt sind, dass sie zumindest, da sehe ich zumindest einen Plan hinter. Und das sehe ich bei Czauner nicht. Das soll jetzt gar nicht böse gemeint sein oder so. Das ist ja auch schwierig in so einer Diskussion. Dass man das so rüberbringt, dass der Spieler das nicht böse auffasst. Aber nach meiner Beurteilung reicht das nicht aus, um auch langfristig in der ersten Bundesliga sich und die Mannschaft zu entwickeln. Weil über kurz oder lang musst du dich über einen anderen Spielstil musst du dir Gedanken machen. Und da spielt der Torwart in den nächsten 5 Jahren eine erhebliche Rolle. Thema Torwartkette. Wir sehen jetzt immer wieder Annäherungen zur Torwartkette. Und da kriegen wir Probleme. Mit Czauner kriegen wir ein Problem. Wir haben es in Augsburg probiert und am Spieltag danach direkt wieder verworfen, weil wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Und solange wir mit keinem Torwart spielen, der fußballerisch oder mit dem Ball am Fuß halt einfach auch ein bisschen feiner versiert ist, wird das problematisch. Das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass wir jetzt auf jeden Fall einen Torwart wechseln müssen oder einen neuen Torwart verpflichten müssen oder Philipp Czauner zum Mond schießen, sondern dass wir uns einfach in der Winterpause, das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, wirklich ein Resümee ziehen und uns Gedanken machen über die Rückrunde, was da auf uns zukommt und dann einfach eine Entscheidung treffen. Entweder treffen wir eine Entscheidung für Philipp Czauner oder wir treffen eine Entscheidung, okay, wir machen so nicht weiter. Wir sehen, dass wir die letzten Spiele vermehrt Nachlässigkeiten sich eingeschlichen haben, und wir wechseln den Torwart und setzen damit ein oder statuieren damit ein Exempel. Und das würde ich mir persönlich wünschen, wenn man sich zumindest professionell berät und dann zu einer Entscheidung kommt, die auch die Torwart-Diskussion nicht ausschließt.
Ich bin gespannt, wie die ganze Geschichte ausgeht. Eine weitere Personalie, die auch im Winter vielleicht schon noch mal ein bisschen hochköcheln wird, könnte Kenan Karaman sein, der jetzt nicht gespielt hat. Und das, obwohl im vorderen Bereich Jonatas, Bebou gar nicht gespielt haben, Harnik angeschlagen war. Wir hatten es eben gesagt, dafür spielte dann auf einmal Benchop und Klaus. Auch Klaus hat ja jetzt nicht den stammplatzigsten Stammplatz von allen Stammplätzen. Kenan Karaman kann im Sommer kostenlos den Verein verlassen, weil der Vertrag einfach ausläuft. Und es scheint ja auch interessierte Vereine zu geben, so wollte ich sagen. Tobi, ist das so ein bisschen Kaltstellen jetzt, weil er nicht verlängert? Oder ist er einfach, steht der Trainer nicht auf ihn? Woran liegt's?
So blöd ist Breitenreiter, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass er sich der Möglichkeiten Kenan Karamans berauben möchte, nur weil er hier nicht verlängert, mutmaßlich. Ich bedauere das übrigens sehr. Ich halte enorm viel vom Fußballer Kenan Karaman, weil ich der Meinung bin, dass er eigentlich alles mitbringt, was wir brauchen. Er hat Übersicht, er hat eine Präzision in seinen Aktionen, er hat einen Zug zum Tor. Das Einzige, was ihm so ein bisschen fehlt, ist die körperliche Robustheit. Er ist mir zu wenig durchsetzungsstark im direkten Zweikampf, was seinen Körper angeht. Aber grundsätzlich bin ich ein Freund Kenan Karamans. Er sieht sich selbst als Stürmer. Ich sehe ihn da eher die Position dahinter oder vielleicht auch als hängende Spitze. Er braucht so ein bisschen Spielfeld noch vor sich, um auch spielen zu können. Und er braucht die Leute, mit denen er spielen kann. Und die hat er vielleicht momentan nicht. Und dann ist es das, wo seine Stärken nicht so zum Tragen kommen eventuell und der Trainer ihn deswegen nicht aufstellt. Auch wenn ich das sehr bedauere, würde ich mir dann doch wünschen, wir geben ihm in der Winterpause für noch einen kleinen Obolus ab und schicken ihn dann in die Super League und dann möge er da glücklich werden.
Würdest du Karaman behalten oder Karaman im Winter möglichst schnell loswerden?
Nein, also ich sehe es so wie Tobi. Er will offensichtlich weg und im Sommer ist er ablösefrei und dann, ich sag mal, wir müssen nachlegen, sehe ich ganz genauso in der Winterpause, und wir müssen dann aber auch, ich meine, es wäre mir lieber, es würden andere Leute erstmal gehen als Karaman, sage ich mal, aber du musst den Kader ein bisschen ausdünnen und wenn er im Sommer weg ist, ablösefrei, dann würde ich ihn dann tatsächlich im Winter abgeben.
Nein.
Tim?
Auf keinen Fall.
Warum nicht?
Weil das Geld, was wir dafür bekommen, für Kenan Karaman, ich weiß nicht, ich nenne jetzt mal eine Zahl, 1 Million Euro.
Vermutlich höchstens.
Also mehr wird es vermutlich nicht sein, ich schätze mal eher weniger. Für dieses Geld kriegen wir keinen Spieler, der in engen Spielen durch seine Art und Weise das Spiel zu lesen und auch zu spielen uns wieder in die Bahn bringt. Wir haben Situationen im Spiel, da brauchen wir ihn und dann bringen wir ihn auch oft nicht, weil er beispielsweise gar nicht im Kader ist. Ist ja letztendlich eine Entscheidung des Trainers. Und das sage ich ja immer wieder, wir brauchen vorne fußballerisch einfach Alternativen, Flexibilität und ein bisschen mehr fußballerischer Qualität. Und da Edgar Pripp jetzt nun verletzt ist und auch über die Winterpause hinaus noch verletzt bleiben wird, halte ich es für schwierig, Kenan im Winter schon abzugeben. Fußballerisch brauchen wir den noch. Der braucht aber in allererster Linie nicht nur mehr Selbstbewusstsein oder zumindest ein bisschen besseres Geschick im Zweikampf, er braucht auch ein bisschen Unterstützung der Zuschauer. Weil da sehe ich dann sicherlich auch nochmal so einen Aspekt für einen Spieler, habe ich hier wirklich Lust, noch zwei, um 3 Jahre zu verlängern, und so richtig ein Bein an die Erde kriege ich hier aber eh nicht, und in Istanbul kennt man mich aber, und also da kann ich dann schon nachvollziehen, dass man über einen Wechsel nachdenkt. Dennoch würde ich ihn im Winter auf keinen Fall abgeben, zumindest, sage ich mal, für die zweite Reihe. Also wenn wir uns im Winter entscheiden, wir legen auf dieser Position nach, dann nehmen wir ja sicherlich mehr Geld in die Hand als nur 1 Million, sondern sicherlich 2, 3, 4 Millionen Euro. und haben aber Kenan Karaman trotzdem immer noch in der Hinterhand für Mittelstürme, für hängende Spitze, wie Tobi gerade sagte, oder für rechts oder für links. Also halte ich für einen gravierenden Fehler, ihn jetzt schon gehen zu lassen.
Ich bin gespannt. Du recht hast mit dem, was du sagst. Und das hast du in jedem Punkt. Wir müssen es sehen, der Chef hat einen klaren Auftrag gegeben. Erst abgeben, dann verpflichten. Und ich sag ja auch, ich bedauere das auch mit Kenan Karaman. Aber ich sehe kaum einen anderen Spieler, den wir überhaupt für eine Mark 50 vergeben können. Sondern da reden wir bei allen anderen wahrscheinlich eher über eine Vertragsauflösung. Und wenn wir die Prämisse haben, wie Kind sagt, erstmal muss abgegeben werden und Kenan ist wechselwillig, dann gib ihn ab, mach das Upgrade, leg ein bisschen Geld auf den Tisch, wenn der Chef denn dann bereit ist, das nicht 1:1 auszugleichen, sondern zu sagen, dann gebe ich Mittel frei. Die kommen ja sicherlich, diese horrenden Mittel mit der Ausnahmenehmung von 50+1, erwarte ich hier große Summen. dann haben wir doch die Möglichkeit, er hat den Auftrag gegeben, gebt Spieler ab. Kenan Karaman ist scheinbar wechselwillig. Es gibt einen Verein, der ihn aufnehmen möchte. Ich gehe eher von 500.000 aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
das ist zu wenig. Sind wir auch einer Meinung. Aber wenn wir sonst keinen anderen kriegen, ja Herrgott nochmal, dann gib Kenan ab. Denn ein Charlison Benchop, Ablöse werden wir eher nicht kriegen. Das Problem wird da höchstens sein, dass der Verein, der ihn aufnimmt, sein Gehalt nicht zahlen wird, wie Dresden. Das ist also, über was reden wir da? Bastian Meyer, der hat sich ja nun völlig disqualifiziert. Da werden wir da auch kein Geld für kriegen. Und wir könnten jetzt so weitermachen. Wir können mit Ivar Fossum weitermachen, der alle Talente hat dieser Welt, es aber nicht mehr bringen wird. Ich habe noch letztes Jahr gesagt, in der ersten Liga werden wir ihn besser finden, weil er da andere Gegenspieler hat. Ja,
gut. Der Meinung war ich auch.
Ne? Irgendwie nicht.
War also, irgendwie, klar, war irgendwie
woran auch so. Immer das liegt. Aber auch das ist ein Streichkandidat. Uwe Bech sollte lieber auf der Playstation Fußball spielen, dabei verletzt er sich nicht. Also wir können den Kader jetzt so weitermachen. Und letzten Endes ist Kenan das Einzige, was wir überhaupt noch irgendwie abgeben können, wo wir noch Geld für kriegen. Und so sehr ich das bedauere, entweder jetzt im Winter 5 Jahre verlängern, so, und auf ihn setzen, halte ich für eher ausgeschlossen, dann wechseln, obwohl, Tim, du völlig recht hast.
Dann lass uns einen Strich unter Kenan Karaman machen. Noch ganz kurz der Hinweis. Er hat in 14 Spielen 4-mal nicht gespielt. Sonst war er so immer zwischen 6 und 90 Minuten dabei. Aber diese 4-mal nicht gespielt Dinger waren in den letzten 5 Spielen. Also, the trend is not his friend. Geht jetzt irgendwie nicht so... Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht in keine gute Richtung, was ein Verbleib hier in Hannover angeht. Was auch nicht in eine gute Richtung geht, und da haben wir jetzt die Mörderüberleitung geschaffen, ist das Thema Trainingsplätze. Nachdem sich erst Pripp und dann Jonatas verletzt hatten im Training und es auch so ein bisschen auf die Plätze geschoben wurde, ist jetzt Anton der Dritte gewesen. Es stellt sich wohl heraus, dass es nicht ganz so dramatisch ist, sah aber wohl erst gar nicht so gut aus. Und 96 hat, das müssen wir vielleicht erklären, für die Leute, die nicht jeden Tag beim Training rumhängen, 3 Trainingsplätze. Einer liegt ein bisschen weiter oben, 2 liegen ein bisschen weiter unten und die beiden, die unten sind, haben keine Drainage, das heißt, das Wasser fließt nicht vernünftig ab und du kannst da quasi ein Mud Race drauf veranstalten. Und der obere Trainingsplatz, das ist der, der eine vernünftige Drainage hat und eine Rasenheizung, der ist aber komplett hin und rutschig wie eine Eisbahn, so heißt es, weil er Pilzbefall hatte. Also machen wir uns nichts vor, 3 Plätze und keiner davon ist tauglich. Lutze, wem reißen wir da den Kopf ab?
Ja, also das ist absolut dilettantisch, muss ich sagen. Also ich kenne jetzt diese Plätze nicht, weil ich ja auch nicht vor Ort in Hannover jetzt wohne. Aber als ich das in der Zeitung gelesen habe, dass man 3 Plätze hat und ist nicht in der Lage, einen Platz Bundesliga-reif herzurichten, damit da vernünftig drauf trainiert werden kann und man jetzt schon ins Stadion ausweicht, ich glaube, da sollte man erstmal ein bisschen Geld investieren. Wer dafür verantwortlich ist, ob das irgendein Greenkeeper ist oder ob sich da ja die sportliche Führung das ankreiden lassen muss, dass sie da irgendwie das Geld nicht vernünftig locker gemacht haben, um da diesen Trainingsplatz fit zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sowas kostet, aber hätte ich jetzt mal gesagt, das kann jetzt auch nicht so die Welt sein. Also das ist schon ziemlich, ziemlich amateurhaft, würde ich mal sagen.
Nun, wir haben das Thema ja schon seit viel längerer Zeit. Ich erinnere mich noch an unser erstes Bundesliga-Jahr und Freddy Bobic, der andauernd in Behandlung sein musste, weil ihm der Trainingsplatz damals zu hart war, er ständig Rückenbeschwerden hatte. Da wurde ja auch schon mal ein bisschen nachgebessert. Ich erinnere mich auch noch an Manager, die hier vehement gefordert haben, wir müssen da deutlich investieren und müssen diese ganzen Bedingungen einmal verbessern. Die Verantwortung, und da ist er ja auch nicht schade drum, oder es ist mir nicht schade darum, weil er trägt sie ja gerne, trägt natürlich Martin Kind, der es nicht geschafft hat, in all den Jahren Gelder dafür freizugeben, dass wir da ordentliche Trainingsbedingungen haben. Und André Breitenreiter ist nicht der erste Trainer, der schimpft. Und ich wage mal zu bezweifeln, dass Horst Held das nicht intern auch zur Sprache bringen wird. Also da ist dringender Handlungsbedarf. Im NLZ haben wir es geschafft, die Bedingungen zumindest, was das Stadion und das Internat angeht, zu verbessern. Die Plätze sind da die Trainingsplätze sind da in einem ähnlich schlechten Zustand. Also wir schaffen es immer ganz gut, eine Spielstätte herzurichten. Was wir aber nicht schaffen, ist ordentliche Trainingsbedingungen zu schaffen. Und wenn ich jetzt höre, wir fahren dann vielleicht nochmal, haben was in Spanien in der Hinterhand, um dann im Winter nochmal ins Trainingslager über Weihnachten, Silvester zu fahren, damit wir da ordentliche Trainingsbedingungen haben. Ja, das ist dann auch traurig. Also wie gesagt, wir müssen hier dringend Geld investieren, und so deutlich wie André Breitenreiter das in dieser Woche gesagt hat, wir schaden uns selbst und all sowas. Also das ist schon eine Vehemenz, die da aufkommt. Das ist nicht zufällig jetzt so in der Öffentlichkeit. Das möchte ich mal behaupten.
Nee, das glaube ich auch nicht. Da wird sicherlich der eine oder andere... Das ist
ein permanentes Thema, glaube ich. Permanentes Thema.
Ja, genau. Und jetzt ist wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass wirklich Breitenreiter derjenige ist, der da ein bisschen Druck gemacht hat, dass das öfter mal besprochen wird in der Öffentlichkeit. Dem wird der Arsch geplatzt sein. Und das ist auch völlig richtig. Also es kann ja nicht sein. Ich meine, wenn der Gegner dich umtritt und oder du fällst dumm in einem Spiel wie Philippe oder so, das ist ja alles überhaupt kein Thema. Das passiert, das ist Fußball, das ist ärgerlich, aber was willst du machen? Aber wenn auf deinem eigenen Trainingsplatz, im Training und dann oft genug auch ohne Einwirkung eines Mitspielers, der in dem Fall dann ein Gegenspieler ist, sich die Leute regelmäßig verletzen und das nicht, dass sie sich einen kleinen Zeh angetitscht haben, sondern dass sie mehrere Monate ausfallen, geht nicht. Geht überhaupt nicht, und damit schadest du dir einfach massig selber.
Das sind ja dann auch immer die Verletzungen, die dann sind, Bänder und dergleichen und Muskelbänder. Also das sind ja dann, da eben, Knöchern ist da nie das Thema, und das sind ja auch die Verletzungen, die wir hier seit Jahr und Tag beobachten. Müssen wir ja mal sagen. Man kann das ja. Oder erinnert ihr euch noch, Greenkeeper übrigens auch ein Thema, ich erinnere mich noch, frisch verlegter Rasen, und wer ist denn da von uns mal hingeblieben, hat sich gleich da irgendwie direkt am ersten
Spiel... Nach dem Konzert war das, nach dem Konzert.
Ne, war das nach Coldplay oder so? War das nicht irgendein...
Andreasen, ne?
Ja.
War das Leon, ja?
Ja, Leon Andreasen, der zweite Kreuzbandriss dann.
Ja, Kreuzbandriss wegen Coldplay-Konzert.
musst du mal vorstellen, was wir für Dinge machen hier. Kannst du nur an den Kopf fassen.
27.09.
Wir müssen Arminia fragen, ob wir da trainieren dürfen, oder beim TSV Havelse. Wahrscheinlich haben auch die bessere Bedingungen als wir am Stadion. Ne?
Ja.
Zu bezweifeln.
Ist auf jeden Fall keine schöne Situation, und es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir hier in der wettertechnisch schlimmsten Zone der Welt wohnen, auch wenn es natürlich bessere Bedingungen gibt als in Hannover, aber ich weiß nicht, es kommt mir irgendwie alles ein bisschen uncool vor.
Diese von Kokenhof ist in einem akkuraten Zustand, also falls jetzt irgendwie noch ein Trainingsplatz gesucht werden sollte, ne? Es gibt eine super Anbindung, A7,
ich wollte gerade vorschlagen übrigens, dass wir am Kokenhof einen neuen Platz bauen. Da kann der Chef auch öfter mal gucken kommen, und hat es immer schön muckelig mit seinen ganzen Pressefreunden da direkt vor der eigenen Firmenzentrale. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Ich weiß nicht, was du jetzt meinst, aber...
ja, vielleicht sollten wir wirklich über noch einen vierten Platz oder zumindest einen guten oder was auch immer nachdenken. Ich hoffe, dass sich das ändert. Ich weiß natürlich nicht, wie lange man braucht, um so einen blöden Platz zu bauen, aber wir werden es rausfinden. Lass uns noch ganz kurz das Thema Spinner aus Köln abschließen. Da wurde sich jetzt zum 12. Mal...
Du meinst den Plural, ne? Des Begriffs, oder?
Ja, danke.
Die Spinner, oder?
Wie meinst du? Werner Spinner, selbstverständlich. So. Sollte sich das aus irgendeinem Grund anders angehört haben, dann tut es mir natürlich leid. Spinner aus Köln hat gesagt, dass er, also Lutz hat anders angefangen, er hat nochmal nachgelegt, nachdem er nun, glaube ich, dreimal sich dazu geäußert hatte, nachdem das Thema schon tot war. Da hängt einer in Köln und muss unfassbar schlechte Laune haben, dass er jetzt Armin Fee verpflichtet hat, dass er immer wieder versucht, Horst Held und Martin Kind...
Das verstehe ich aber.
ja, die schlechte Laune hätte ich auch, aber dass man da immer wieder versucht, bei anderen Vereinen Unruhe zu stiften und sei es die Fans oder Martin Kind oder irgendwem gegenüber Horst Held schlecht zu machen oder Horst Held schlecht zu machen gegenüber diesen Leuten, ich glaube nicht, dass Horst Held jemals noch zum FC Köln gehen wird, solange Spinner da rumläuft.
Ja, das ist für mich so eine, ich möchte eigentlich zu diesem Thema gar nicht groß was sagen. Es ist einfach eine Sache des Stils und diesen Stil hat dieser Mensch einfach nicht, sonst hätte er einfach geschwiegen und hätte da nicht nochmal nachgetreten und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
Darf ich dazu was sagen?
Tobi.
Ich sehe das ein bisschen anders. Stil lassen wir mal dahingestellt. Kann man drüber streiten. Ich bin eher auf dem Standpunkt, dass ich es gut finde. Also wir haben alle gesagt, ah super, dass Martin Kind sich da nicht, nicht bequatschen lässt und dass er da klare Kante zeigt. Ich finde es dafür gut, dass die Kölner sich hinstellen und mal sagen, wie es gewesen ist. Dass die Kölner mal ein für alle Mal, und das werden sie auch nicht müde zu betonen, den Leuten auch mal die Wahrheit sagen. Dass Horst Held nämlich dahin wollte. Dass Horst Held...
Ja, aber das war doch klar, Tobi.
Ja, aber es
war doch klar, dass er da hin will. Ich spreche doch nicht mit dem ersten FC Köln, wenn ich da nie hin will. Also es war für mich von Anfang an klar, dass er da hin will.
Ja, siehst du, und deswegen, ich hätte ihn auch nicht behalten. Und was ich schon gar nicht gemacht hätte, ist ihn befördern. Was ist denn das für eine Message? Ich kann doch nicht, wenn jemand offiziell mit einer neuen Frau oder sei es die alte Liebe flirtet, als Ehefrau dann sagen, ach, weißt du was, komm, triff dich mit ihr, hab deinen Spaß, tob dich nochmal ordentlich aus und dann kommst du zurück zu mir und ich mach dir noch zwei Kinder. Also, so geht das nicht. Da klare Kante wäre für mich gewesen, sofortige Freistellung von Horst Held, Ablöse von 2 Millionen und Abfahrt. Das wäre für mich klare Kante gewesen. Dieses, wir geben den nicht ab, der hat hier Vertrag, man scheiß auf den Vertrag, der will hier nicht arbeiten, dann weg mit dem aber sofort. Das ist da eher, Entschuldigung, ich rede mich gerade in Rage. Wird das eigentlich gesendet? Jetzt frage ich mich erstmal kurz.
Nee, alles gut.
Nein, aber weißt du, das ist, und dann finde ich es gut, dass die Kölner sagen, so Freunde, damit ihr es nochmal wisst, und der Spruch, Horst würde mit dem Fahrrad nach Köln fahren. Ich glaube das. Ich glaube das so, wie es ist. Und ich gebe ihm mein Fahrrad. Das ist schon aufgepumpt. Und dann kann er da noch hinfahren. Dann wird der Assistent von Armin Fee. Der braucht bestimmt noch eine rechte Hand. So. Das wäre auch mal eine schöne Sache.
Das wäre wirklich eine tolle Kombi. So, wir machen auch eine tolle Kombi. Also dieses Thema, wir machen da jetzt einen Strich drunter. Ich hoffe, dass der 1. FC Köln sich jetzt langsam wieder mit sich selbst beschäftigen kann, damit sie uns nicht auf den Puffer gehen mit ihren Geschichten.
Und ich hoffe, dass die keine zweistellige Punktzahl dieses Jahr mehr holen. Das hoffe ich.
Da könnte ich auch sehr gut mitleben.
Aber die können nichts dafür, dass Horst Held sich da anbietet, ne? Da können die nichts für.
Nein, aber die haben sich schon arg daneben. Die
können nichts dafür, Tim, dass sich Horst Held da anbietet. Da kann doch der 1. FC Köln nichts für. Die wären ja blöd, aber wenn die sagen würden,
ich spreche nicht mit denen. Zwei Punkten gefällig, sich physisch stillzuhalten und sich nicht öffentlich in irgendwelche vermutlichen
Toni Schumacher, hast du recht.
Vereins einzumischen. Das ist stillos, taktlos, ohne Ende, unprofessionell noch oben drauf. Und wenn ich Herrn Schumacher noch ein einziges Mal im TV sehe, dann wirklich, dann schalte ich den Fernseher aus und stelle ihn an die Straße. Das ist unverschämt hoch drei. Die haben ihre eigenen Probleme. Heute habe ich gelesen, dass Jörg Schmadtke bereits einen neuen Trainer quasi vorbereiten wollte. Und aber Herr Toni Schumacher, der ja ganz gerne mal mit Herrn Stöger essen geht, dass der weiterhin an ihm festhalten sollte.
Ja, Moment, also, aber wenn ich lese, dass Jörg Schmadtke den Bruno Labbadia verpflichten wollte, dann möchte ich aber alles Positive, was ich jemals über Jörg Schmadtke gesagt habe, hier mal ganz offiziell zurücknehmen. Weil wenn das wirklich stimmt, dass der Schmadtke den Bruno Labbadia nach Köln holen wollte, dann kann man froh sein, dass Köln Schmadtke los ist. Oder auch nicht froh, je nachdem.
Das ist die Auferstehung, genau. Es ist die Auferstehung vom Bockcast hier. Ihr sprecht zu viel über Köln. Lass uns über 96 sprechen gegen Hoffenheim.
Definitiv.
Ne? Also, Lutz hat recht, Strich drunter, Thema durch.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
hitzige Diskussion bei Hannover liebt rund um Horst Held. Und mal gucken, wie lange uns das Thema noch begleitet. Jetzt erstmal der Blick nach vorne. Sonntag 15.30 Uhr, TSG Hoffenheim zu Gast bei Hannover 96 auf dem dann hoffentlich nicht zu doll kaputt getretenen Rasen des Stadions. Ja, Hoffenheim. Komische Truppe, möchte ich sagen. Wir nehmen auf, bevor sie gegen Ludogorets Razgrad ihr letztes Gruppenspiel, ihr letztes unbedeutendes Gruppenspiel haben, gewinnen 4-0 gegen Leipzig, verlieren aber zu Hause auch nicht richtig, verlieren auswärts in Hamburg 3-0. Und so geht das eigentlich die ganze Saison. Ganz komische Ergebnisse dabei. Was müssen wir erwarten, Tim?
Ja, wir erwarten eine außergewöhnlich gut balancierte Truppe mit einem, ja, würde ich fast sagen, auf deutscher Ebene Jahrhunderttrainer. Ich glaube, dass Nagelsmann jetzt aus den letzten Spielen ein bisschen gelernt hat, dass er sich auch so ein bisschen das abgeguckt hat von Trainern, die ihre Mannschaft sehr mannbezogen einstellen und quasi so die Gegner mit den eigenen Waffen schlagen, wie jetzt beispielsweise Leipzig, wesentlich weniger Augenmerk auf Ballbesitz gesetzt hat, sondern wirklich auf Umschaltspiel, Konterspiel und das letzte Drittel gut besetzen. Insofern erwarte ich gegen uns auch ähnliches System, wie wir es in München gespielt haben, 5-2-3, und glaube, dass Hoffenheim versuchen wird, uns so ein bisschen das Feld zu überlassen, weil sie wissen, dass wir das nicht gut können, mit dem Ball zu agieren und dann mit den eigenen Waffen schlagen und die Lücken, die entstehen, wenn Bacalords rausrückt und wenn Schwegler zu langsam nachrückt, nutzen wollen, um dann den zweiten Ball zu gewinnen und dann über die Außen in den 16er vorzustoßen. Und dann am Ende, trotz guter Leistung, nur 2-2 in Hannover zu spielen.
Oha. Bebu und Schwegler sind hoffentlich wieder zurück, Tobi. Nein, nicht Tobi, Lutze wollte ich das fragen. Entschuldigung, Lutze. Ist auch notwendig, oder? Um mal wieder ein bisschen Stabilität in dieses doch oft verlorene Mittelfeld zu kriegen.
Ja, also ich glaube, Tobi hat es ja auch schon gesagt und wir hatten es ja auch schon besprochen. Wie gesagt, der zweite Einzug bei uns, der sitzt absolut nicht. Und ich sag mal, wenn die Leute dann zurückkehren, die man ja doch dann zur ersten Elf mittlerweile auch zählen kann, Bebu und Schwegler, dann ist das auf jeden Fall förderlich für unser Spiel. Und gegen Hoffenheim sind immer komische Spiele. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, irgendwie schon mal einen Sieg gegen Hoffenheim gesehen zu haben im Stadion. Von daher erwarte ich da eigentlich auch nicht so, ich gehe nicht mit so einer positiven Haltung jetzt am Sonntag ins Stadion, sage ich ganz ehrlich.
Tobi, was erwartest du und wie geht's aus? Du darfst tippen.
Ja, ich erstmal, Lutz hat natürlich recht, Tim hat auch recht, Tim hat das gut beschrieben. Hoffenheim wird versuchen, uns das Feld zu überlassen, weil wir das nicht gut können. Die haben es in Hamburg gezeigt, dass sie es auch nicht gut können und wir sollten es machen wie der HSV. Wir sollten Hoffenheim kommen lassen und wir sollten so ein bisschen die alte Slomka-Taktik anwenden, Ball erobern, schnell nach vorne, dann sind auch die anfällig. Dazu brauchen wir ganz zwingend, deswegen wieder Balutze, den Bebu mit seiner Schnelligkeit und auch seinem Zug zum Tor. Und wir werden dieses Spiel natürlich gewinnen. Ich werde auf der Süd zum ersten Mal in meinem Leben auf der Süd sein.
Tobi!
Ich freue mich sehr mit dem Fußballverein vom Junior. Sind wir da. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich dann hoffe, dass ich die Tore gegen hoffe, alle wunderbar sehen werde. Und es werden einige sein. Wir gewinnen dieses Spiel, jetzt haltet euch fest, 3-0. Wie der HSV. Wir machen es wie der HSV.
Wahnsinn. Tobi hatte übrigens getippt, dass wir 2-0 in München gewinnen. Das nur an dieser Stelle. Lutze, wie geht's aus?
Ja, Moment, wir waren ja mal 2-1 in Führung.
Ne? Ja, das stimmt. Aber das war, ja egal. Lutze, wie geht's aus?
Nee, 1-1.
1-1. Tim, du bleibst bei 2-2 oder was hast du gerade gesagt?
Ah, 2-2.
2-2. Ich spiele den Spielverderber und wir verlieren das 3-1, wie schon in München. Hoffenheim ist einfach eine bumsgute Mannschaft. Jungs, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche schon, glaube ich, ganz früh in der Woche wieder, da wir ja Mittwoch in Berlin spielen. Es ist immer was los rund um Hannover 96. Und an dieser Stelle noch der mega gute, wichtige Hinweis auf das 96-Spiel meines Lebens. Ihr habt es wahrscheinlich schon fast alle gehört, die es noch nicht gehört haben, auf meinsportradio.de gehen und dort nach Hannover liebt suchen oder nach das 96-Spiel meines Lebens suchen. Dann hört ihr eine Reise nach Poltava. Na, auch das klären wir, wie es richtig ausgesprochen wird. Schaltet mal rein und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.